Es sind Wetterextreme, die uns immer häufiger heimsuchen. Schlimme Überschwemmungen und anhaltende Dürren. Das hat auch die Weltorganisation für Meteorologie in ihrem kürzlich veröffentlichten aktuellen Lagebericht zur globalen Verfügbarkeit von Wasser hervorgehoben. Und auch, dass diese Häufung als Folge des Klimawandels gewertet werden kann. Aber woher weiß man, dass hier wirklich global etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist? Das wollen wir heute anhand einer aktuellen Studie diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
Ich bin Joachim Müller-Jung.
Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizinthemen und die Klimathemen zuständig.
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, Joachim, und was die Klimathemen angeht, da ist ja in der Tat momentan Wasser ein ganz, ganz wichtiges Thema. Woran liegt das?
Naja, Wasser ist das verbindende Element quasi zwischen allen großen Umweltkrisen. Die Steffi Lemke hat das auf dem Wasserkongress zur Eröffnung gesagt. Der Wasserkongress, der läuft. Und während wir jetzt hier aufzeichnen, Sibylle, geht dieser Wasserkongress, ein dreitägiger Kongress, der nicht alle Jahre etwa stattfindet, sondern quasi ganz selten stattfindet, geht er zu Ende. Und da werden auch einige Beschlüsse gefasst, aber vor allem sitzen da einige tausend Menschen in New York zusammen und machen sich genau die Gedanken, die wir jetzt wahrscheinlich auch haben. Wie kann man diese Wasserkrise lösen und was ist diese Wasserkrise auch überhaupt und wo taucht sie auf? Wie kann man sie vermessen, wie kann man sie monitoren, wie kann man sie verfolgen? Was kann man vor allem dagegen tun?
Ja, was versteht man denn unter dieser Wasserkrise, die du jetzt gerade erwähnt hast?
Naja, es ist auch die Wasserkrise ist ein großer Begriff und wenn man drüber nachdenkt, dann berührt es wahrscheinlich die allerwenigsten, die jetzt zuhören, weil einfach Wasser für uns ein vollkommen leicht verfügbares Gut, eine Ressource ist, die selten knapp ist. Hin und wieder bekommen wir dann auch Nachrichten übers Radio. Also wir haben reichlich Wasser, wir haben vor allem reichlich Süßwasser und Trinkwasser. Und diese Selbstverständlichkeit, die gibt es fast, wie man sagen, in den allermeisten Erdteilen gibt es die gar nicht.
Hier auch schon abgenommen hat, muss man sagen. Wir haben ja diese sehr trockenen Sommer und es war ja nicht nur der Sommer, es waren ja auch schon sehr trockene Frühjahre bis in den Herbst rein. Eigentlich war es ja die ganze Zeit trocken in den vergangenen Jahren. Gartenbesitzer wissen das, auch Menschen, die in der Nähe von Wäldern wohnen und Angst vor Waldbrandgefahr hatten. Das hat ja schon durchaus auch Deutschland erreicht, oder?
Ja, seit 2018 haben wir eine veritable Wasserkrise hier in Deutschland. Das hängt mit Klimaveränderungen auch zusammen. Das ist auch relativ klar. Der Dürremonitor beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, ich glaube, wir haben auch hier darüber schon mal gesprochen, auch im Zusammenhang mit der Moor-Initiative, der hat das dokumentiert, der dokumentiert das immer noch. Diese Wasserkrise ist noch nicht gelöst. Wir haben eine in vielen Teilen unserer Republik zu geringe Bodenfeuchte, Oberboden, aber vor allem die Verfügbarkeit, biologische Verfügbarkeit und auch die Versorgung mit Grundwasser, die ist ungleich über die Republik verteilt. Es gibt Gebiete, die stärker betroffen sind und welche, die weniger betroffen sind. Aber klar ist, obwohl wir das Gefühl ja gar nicht haben, dass Wasser fehlt, weil heute Morgen hat es hier auch wahnsinnig viel geregnet. Mhm. Und trotzdem müssen wir dann von den Experten hören und wir lesen es dann auch in Studien, dass eben jetzt zum großen Teil eben die Wasserspeicher nicht aufgefüllt werden. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was du sagtest, diese Wasserkrise, was ist das? Ja, es ist eine dreifache Krise im Prinzip. Es ist eine Krise um die Verteilung von Wasser. Also Wasser ist ungleich verteilt. Da haben wir gewissermaßen auch in der Republik hier, der Osten, unser Osten ist relativ wasserarm. Der hat ein echt schnelles Dürreproblem. Wenn es zu wenig regnet, werden andere Gebiete zum Beispiel besser versorgt. Wir haben ein Verteilungsproblem und wir haben ein Wassermengenproblem. Es ist auch ein Wassermengenproblem in vielen Weltregionen. Und das ist ein zunehmendes Problem mit dem Klimawandel. Etwa 2 Milliarden Menschen, 2 Milliarden, also ein großer Teil der Weltbevölkerung, hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser zum Beispiel. Und der Druck nimmt weiter zu. Man schätzt, jetzt gebe ich was wieder aus verschiedenen Klimastudien, nicht aus der Studie, die wir heute besprechen, aber man schätzt, dass etwa 2050 dieser Wasserdruck, dieser Druck auf die Wasserspeicher nochmal um 40% zunimmt. Also Wassermangel wird ein zunehmendes Problem. Das hängt viel mit eben Wetterextremen, Klimaextremen, Klimawandel zu tun. Und wir haben ein drittes, nämlich ein Qualitätsproblem. Wasserqualität, gute Wasserqualität ist eben auch für uns selbstverständlich, weil wir aufbereitetes Trinkwasser verwenden oder Mineralwasser aus der Flasche. Aber wenn du überlegst, wir haben mehr Menschen auf der Welt haben Zugang zu Mobiltelefonen als zu Sanitäranlagen und zu sauberem Trinkwasser. Das heißt, es ist ein globales Problem. Deswegen wird das auch bei der UN diskutiert vor allem. Und wir sind hier nicht so stark betroffen, aber uns betrifft, du hast gesagt, auch immer mehr.
Wird ja in diesem Zusammenhang immer mal wieder vom Wasserzyklus, vom globalen Wasserzyklus gesprochen. Also Wasser ist ja etwas, du hast ja schon gesagt, was jetzt sich nicht an Ländergrenzen hält. Man hat ganz verschiedene Arten und Weisen, wie Wasser umgewandelt wird, wo Wasser auftaucht, wo es abregnet, wo es wieder verdampft. Kannst du da vielleicht nochmal kurz die Grundzüge erklären, die man verstehen muss, die man kennen muss, um zu verstehen, wie der Klimawandel da mit einer Rolle spielt?
Naja, das ist ein hydrologischer Kreislauf, vor allem wenn es um Wasser geht. Es gibt natürlich die Wasserspeicher, die großen Wasserspeicher, dazu gehören Dutzende Millionen, muss man sagen. Ich glaube, es sind etwa 100 Millionen weltweit von Oberflächenspeichern. Dazu gibt es Grundwasserspeicher. Und dann gibt es eben die Flüsse, Süßwasserflüsse. Auch die, da nehmen die Probleme, um es mal ganz grob zu sagen, auch zu. Da haben wir auch das eine oder andere schon drüber berichtet. Und wir haben natürlich Wasser in der Luft und Wasserdampf, wir haben Wolken. Wir haben einen Kreislauf, der funktioniert, wenn er in der Balance ist, wird etwa so viel Wasser abgeregnet wie verdampft, wenn er im Gleichgewicht, wenn er in der Balance ist. Im Amazonasgebiet zum Beispiel, das größte zusammenhängende Waldgebiet weltweit überhaupt, da verdampft natürlich wahnsinnig viel Wasser, aber es regnet auch wieder ab, regnet an anderen Stellen, aber eben auch über dem Wald wieder ab. Deswegen haben wir diese riesigen Regenwälder. Aber auch da wird jetzt durch die Zunahme der Temperaturen gibt es immer wieder Berichte, die bei uns auf dem Tisch landen, also Analysen von Hydrologen zusammen mit Klimaforschern, zusammen mit Forstwissenschaftlern, die berichten darüber, dass eben die Tage mit zu trockenem Wetter, sprich zu wenig Wasserversorgung von oben quasi zunimmt und dass dann bestimmte Regionen leiden. Das ist noch vielfach am Rande des Amazonasbeckens, also auch in den Grenzgebieten zu den ohnehin schon trockeneren, zum Beispiel im Nordbrasilien, trockeneren Regionen, der Cerrado. Aber das ist ein Problem, das sich ausweitet. Und ich glaube, das sehen wir nicht. Für uns ist das eine unsichtbare Krise, eine globale Krise, die wir auch selten diskutieren. Deswegen bin ich froh, dass wir es heute hier diskutieren.
Genau, und wir machen das ja nicht einfach so aus dem Blauen heraus, sondern wir haben wissenschaftliche Studien dabei, also eine wissenschaftliche Studie, insbesondere die im Journal Nature Water erschienen ist, Mitte März am 13. Und zusammen erschienen ist mit einem Kommentar, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Und diese Studie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist deshalb so interessant, weil sie eben Probleme überwindet, die vorherige Studien der verschiedenen Wasserreservoire jeweils hatten. Denn du hast ja schon gesagt, Wasser tritt an ganz verschiedenen Stellen auf, in verschiedener Form, also in der Luft, als Oberflächenwasser, als Grundwasser, in der Erde. Und das alles sozusagen von der Erde aus zu messen, ist natürlich sehr, sehr komplex und insofern auch sehr fehleranfällig. Und jetzt haben sich Wissenschaftler eine andere Methode ausgedacht. Also diese Methode gibt es schon seit einigen Jahren, aber sie nutzen Satelliten, um die Wassermenge auf den verschiedenen Regionen oder für die verschiedenen Regionen der Erde zu bestimmen. Und da gab es jetzt eine große Analyse. Ist es so, dass das eine Analyse ist, die wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, weil sie methodisch neue Wege gehen kann?
Also ich muss sagen, diese Daten von diesem GRACE-Satelliten, der, wie du sagst, schon einige Jahre ja aufzeichnet, und wir haben hier eine 20-jährige Aufzeichnung, die in diesem Paper berücksichtigt wird, die spielt, weil ich das gerade jetzt diese Woche sehr intensiv gelesen habe, in zum Beispiel in dem Klimabericht, im Synthesebericht des Weltklimarates, keine übergeordnete Rolle. Ich habe jetzt auch nur die Zusammenfassung gelesen, wahrscheinlich wird es in einem ausführlichen Klimabericht auch drinstehen, aber das Wasser durchzieht den ganzen Weltklimabericht, und es wird immer darauf hingewiesen, dass die Extreme zunehmen, extreme Trockenheiten, extreme Fluten, und beides verschärft die Wasserkrise, weil es den hydrologischen Zyklus eben wirklich nicht nur beschleunigt, sondern eben auch die ganze Geologie und die ganze Vegetation, die ganze Nahrungsmittelversorgung in vielen Regionen aus dem Ungleichgewicht bringt. So, und diese Studie, die wir hier besprechen, die ist deswegen interessant, weil das, was man dann in diesem Klimabericht so oberflächlich liest, so in ein, zwei Sätzen, und dann aber wieder immer wieder davon liest, na, Wassermangel und Wasserqualitätsprobleme und so weiter, eine ungerechte Verteilung von Wasserreserven und so, das kriegt man hier quasi jetzt mit vielen Details geliefert. Früher war man ja auf die Beobachtung vor Ort angewiesen. Man hat natürlich, bei uns sind das die Wasserwerke. Es gibt auch in vielen Weltgegenden, in denen Wasser schon immer ein Mangelware war, gibt es natürlich auch Messungen. Es gibt auch UN-Initiativen, die genau das, wie soll man sagen, inzwischen forcieren, dass die Menschen in ihren Dörfern, in den Kommunen, in den Regionen die Wasserstände zum Beispiel überwachen. Es gibt da Methoden, ganz einfache, das sind mechanische Methoden, und wenn man so will, das sind Brunnen, die werden beobachtet, und wenn diese Grundwasserreservoire abnehmen, die Pegel runtergehen, dann rufen die natürlich Alarm, und dann ist das ein echtes Alarmzeichen auch für ihre eigene Landwirtschaft und so weiter. Das heißt, so eine Art Frühwarnsystem wird weltweit entwickelt, aber es ist alles mechanisch, und hier haben wir in der Studie eben ganz andere Methoden, und das sind eigentlich so elaborierte Methoden, nämlich physikalische Methoden mit Satelliten. Da kennst du dich viel besser aus als ich.
Ja, ich finde das natürlich toll, weil das kann man ja auch für andere Himmelskörper anwenden. Darüber reden wir jetzt heute leider nicht, aber natürlich funktioniert das überall im Sonnensystem, bei den Eismonden zum Beispiel. Anderes Thema. Gut, aber wie es funktioniert, ist, dass man zwei Satelliten hat. Das ist ein Projekt, das von der NASA und dem DLR und dem GFZ Potsdam zusammen umgesetzt wird. 2002 ist es gestartet worden. Zwei Satelliten, die auf korrelierten Umlaufbahnen in 450 bis 500 Kilometern Höhe die Erde umkreisen. Das heißt also, vereinfacht gesagt, kann man sagen, die fliegen hintereinander her in 220 Kilometer Abstand. Und sie messen fortwährend die Distanz zwischen sich anhand von Mikrowellen, die hin und her geschickt werden. Da wird dann die Laufzeit bestimmt. Und insofern kann man da die Distanz sehr, sehr genau messen. Und die Idee ist jetzt, wenn der erste Satellit über eine Region fliegt, die eine größere Schwerkraft ausübt als die Region, von der er kommt, dann erfährt er eine Beschleunigung. Die Distanz zwischen beiden Satelliten, die wird größer, das wird gemessen. Und zwar wird sie so lange größer, bis der hinten fliegende Satellit diese Schwerkraftanomalie auch erreicht, auch beschleunigt wird, und dann haben sie wieder die alte Distanz. Und insofern kann man das sehr genau bestimmen, wo welche Schwerkraft herrscht. Also wir reden da von Änderungen der Distanz im Mikrometerbereich. Das sind Bruchteile von der Breite eines Menschenhaares. Also schon unglaublich, dass das funktioniert. Und andere Einflüsse müssen dann rausgerechnet werden, also sowas wie Atmosphärenreibung und die Sonneneinstrahlung. Das kann man aber machen, und dann werden monatlich alle Kontinente entsprechend abgescannt. Und nun ist es so, dass dadurch, dass ja nun Wasser eine andere Dichte hat als Erde und Gestein und so weiter, kann man daraus sehr, sehr genau ermitteln, wie viel Wasser unterhalb der Satelliten jeweils existiert, und hat damit die gesamte Wassersäule, also egal in welcher Form dort Wasser existiert, es wird einfach mitberechnet und mit eingerechnet. Und das ist der große Vorteil dieser Methode, dass man eben all diese verschiedenen Reservoire berücksichtigt und dass man auch in Regionen den Wasseranteil messen kann, die eben in solchen Initiativen, wie du sie gerade genannt hast, nicht mit berücksichtigt werden. Und da hat man auch tatsächlich schon relativ bald nach Start der Mission Regionen festgestellt, bei denen mehr Grundwasser verbraucht wird, als neu nachgeliefert wurde. Also da hat man tatsächlich auch einiges entdeckt, was man vorher eben, wovon man vorher keine Ahnung hatte. Man konnte das schmelzende Antarktiseis genauer vermessen, was dann auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist die Meereshöhe zu vermessen, was ja davon abhängt, erstmal von der Meerestemperatur über die Ausdehnung und dann aber natürlich auch die Änderung der Wassermassen. Und insofern stecken da ganz, ganz viele Informationen drin, die für die Beschreibung des Erdklimas natürlich ganz zentral wichtig sind. Die GRACE-Satelliten, die sind bis 2017 geflogen. Danach gab es ein Nachfolgeprojekt, GRACE-FO. Das fliegt jetzt derzeit noch und in das Paper sind Daten von beiden Satellitenpaaren eingegangen. Ganz nett noch fand ich, dass die den Spitznamen Tom und Jerry haben, weil die auch die ganze Zeit hintereinander herfliegen. Das zeigt mal wieder.
Hintereinander herjagen. Und, genau. Und was ich natürlich interessant finde, als jemand, der natürlich die ganzen Klimawandelphänomene beobachtet und auch solche Studien dann immer wieder auswertet, dass man auch da relativ klares Signal über diesen relativ kurzen Zeitraum von 20 Jahren doch ein klares Signal gefunden hat, und zwar nach 2015, dass eben dann es deutlich mehr Extremereignisse gab und überwiegend auch mehr trockene Extremereignisse. Also es sind dann im Vergleich zu davor, war man dann nach 2015 bei, glaube ich, 5 Events pro Jahr.
Erklär nochmal, was versteht man da unter einem Event?
Ja, das sind die Extreme. Das sind die gewissermaßen Extreme, wenn einfach viel zu wenig Wasser fällt, und zwar im Vergleich zu dem langjährigen Mittel. Das kann man ermitteln. Natürlich, da gibt es auch Klimadaten, Wetterdaten. Die WMO hat ja ein Überwachungsnetz auch. Da gibt es natürlich Daten, wo man das sehr genau quantifizieren kann. Und diese Extremereignisse, extrem trocken, extrem nass, die hat man hier ja für diese Studie ausgewertet. Und man hat ja da 500 Ereignisse, glaube ich, insgesamt gefunden. Etwas mehr, 10% mehr an Trockenereignissen seit 2015 als Nassereignisse. Und das heißt, die Trockenheit wird zu einem zunehmenden Problem. Und das ist ja das auch, was man in anderen Studien immer wieder liest und hört, was wir auch selber wahrnehmen. Europa ist eben auch auf dieser Karte eingezeichnet, 2018 bis heute quasi, in dem Fall halt bis 2021 registriert, deutlich zu wenig Wasser im Boden, und in der Landwirtschaft wirkt sich das dann natürlich unmittelbar aus.
Was ich interessant fand, war dieser Merksatz, dry gets drier, wet gets wetter, durch die Daten bestätigt wurde. Also es ist ungleich verteilt, es gibt auch Regionen, insbesondere die tropischen Regionen, die feuchter werden, wo mehr Regen auftritt, aber es ist eben eine Verstärkung. Ansonsten könnte man sich ja auch denken, naja, wäre ja super, wenn die sowieso schon trockenen Regionen wie Afrika zum Beispiel, was ja da auch genannt wurde als eine Region, wo es einige Regenereignisse gab, konnte man ja erstmal denken, naja, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich das dann einfach besser verteilt, aber das ist eben genau nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall. Die Sahelzone ist ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, ja, da fällt extrem viel Wasser in letzter Zeit, weil der Klimawandel genau dafür sorgt. Ne? Dass also man rechnet da mit einer deutlichen Steigerung noch in den nächsten 10, 20 Jahren. Die Sahelzone wird gewissermaßen wieder grün, aber das nützt natürlich uns nichts, das nützt auch dem Rest der Bevölkerung dort nicht, sofern sie nicht bereit ist, umzusiedeln, und zwar großflächig umzusiedeln. Also dieses Migrationszwang eben durch die Wetterextreme, der nimmt eben zu. Deswegen ist ja wichtig, immer wieder zu betonen, Klimakatastrophe, Extremwetterveränderungen sind eben auch ein Sicherheitsproblem, Stichwort also Migrationsprobleme, die auftauchen.
So, aber jetzt hast du gerade den Klimawandel genannt. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal lohnend, da nochmal rein zu zoomen. Also wie kommen denn jetzt die Wissenschaftler darauf zu sagen, der Klimawandel ist schuld?
Naja, da kann man ja ganz einfach die Daten korrelieren. Ich meine, die Wetterdaten, da gibt es ja auch Satelliten, die eben die Wetterdaten relativ gut quantifiziert aufzeichnen. Und zwar sowohl Niederschlagsereignisse eben auch wie Niederschlagsmengen auch, wie eben auch die Temperaturen. Und dann geht man natürlich, da korreliert man. Man Kausalitäten herzustellen mit einzelnen dieser Wasserkrisenereignisse ist natürlich schwer. Es gibt seit einigen Jahren die Attributionsforschung, die Zuordnungsforschung, die versucht genau das, einzelne zum Beispiel Europa die Wasserkrise damit zu korrelieren. Das könnte man. Das ist allerdings auch ein großer statistischer Aufwand und da eine Signifikanz herauszurechnen, weil natürlich die natürliche Variabilität auch sehr groß ist. Also auch im Osten Deutschlands hat man natürlich immer schon auch trockene Jahre und trockene Phasen. Aber eben diese Mengen an Wassermangel, diese geringen Wassermengen, die man jetzt da seit ein paar Jahren da zur Verfügung hat für die Landwirtschaft, das ist natürlich schon außergewöhnlich. Und natürlich wird man, wenn auch die Klimaforscher, die überwachen auch die Jetstreams zum Beispiel, natürlich auch die, auch in diese Entstehung von Wetterextremen, von Extremniederschlägen, Überflutungen, wie eben auch von Trockenheit mit reinspielen. Blockierende Wetterlagen, etwas, was wir auch hier wieder auch besprochen haben, die spielen eine ganz große Rolle bei der Entwicklung des Klimas. Das wird alles überwacht und das wird dann korreliert und hier hat man eben Wassermengen gemessen. Und übrigens, ich find's toll, nicht nur, dass man das gewissermaßen vom Weltraum aus messen kann, den Wasserdampf, die Wasserreservoire, wie eben auch eben zum Beispiel die Gletschermengen. Übrigens ein wichtiges Thema bei der Wasserkrise, wird oft auch übersehen, gerade von uns, erstaunlicherweise. 1,9 Milliarden Menschen sind abhängig von Süßwasserzufluss aus Gletschergebieten, aus den Eiskappen in den Bergen. 1,9 Milliarden Menschen sind also darauf angewiesen. Wenn im Zuge des Klimawandels diese Reservoire abschmelzen, dann ist natürlich am Anfang, hat man mehr Wasser zur Verfügung, aber sehr schnell geht das Wasser aus, weil einfach gar keine Reservoire mehr aufgefüllt werden. Und auch da wird man in den nächsten Jahrzehnten natürlich noch eine sich zuspitzende Situation erleben.
Ja, was ich sehr beunruhigend fand, war die Prognose, die in dem Kommentar zu finden war, dass die Hälfte der Weltbevölkerung bis 2030 ernsthaften Wasserstress erleben wird. Also in beide Richtungen, entweder in Richtung Dürre oder in Richtung Fluten, Überschwemmungen, Starkregen. Das sind natürlich keine besonders erbaulichen Perspektiven. Was kann man denn da machen?
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und das sind auch nicht nur entfernte Gebiete. Ich meine, wir neigen dazu, solche Phänomene dann irgendwelchen Orten auf der Welt zuzuordnen, die uns nichts angehen. Also wir hatten über die Sahelzone gesprochen. Natürlich wird sich da keiner Gedanken machen, was in der Sahelzone passiert. Aber tatsächlich hat ja zum Beispiel dieser Global State of Water Resources oder der WMO-Bericht, der jüngste, auch klar gezeigt, es sind eben auch die großen Flüsse, zum Beispiel der Mississippi, der Nil, der Colorado River. Also es gibt so viele Gebiete, die betroffen sind, wo aber Millionen Menschen, auch wohlhabende Menschen, also auch im Norden, siedeln und auf eine Wasserversorgung angewiesen sind, dass man eben dieses Phänomen nicht unterschätzen
kann. Kalifornien
darf.
War da auch ein Beispiel. Kalifornien
ist ganz extrem und das wird ja auch in einem Kommentar zu der Studie auch nochmal genannt. Kalifornien ist die fünftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Allein Kalifornien, 40 Millionen Menschen. Und dort soll eben auch bis 2040, das ist ja quasi weniger als eine Generation, das ist ja, wenn man will, in anderthalb Jahrzehnten soll da eben die Wasserversorgung derart leiden. Ich glaube, der Wert war -10% wärmere Bedingungen und entsprechend weniger Wasserabflüsse, dass natürlich auch der ganze Industriestandort dann ins Wanken gerät. Wir kriegen das dann immer wieder in den Nachrichten mit, wenn dann über Waldbrände berichtet wird. Im Moment ist es eine riesige Überflutung. Da haben wir wieder diese Extreme, diese gegensätzlichen Extreme, Fluten und Dürren. Da nehmen wir das dann wahr und haken es dann relativ schnell ab. Aber der langfristige Trend eben in der Wasserversorgung, der geht dann eben nach unten. Und dieser langfristige Trend, der wird dann natürlich auch die Industriebetriebe zum Beispiel in die Bredouille bringen. Wir haben das in Frankreich erlebt und wir haben ja eine schöne Doppelseite in der Sonntagszeitung gemacht. Unser Kollege Uhud Karaca hat dann
eine Woche, genau, hatten wir auch ein schönes Storytelling.
Hat ein schönes Storytelling gemacht. Das kann man da ja zeigen. Da hat er verschiedene Weltregionen auch dargestellt, wo die kritischen Punkte sind. Und da sieht man eben, dass es eben nicht nur in fernen Gebieten, nicht nur im globalen Süden, sondern eben auch in den Industrieländern ein Riesenproblem wird. Und Europa, und das war der Anlass für die Recherche damals, hat ja jetzt zum Beispiel die Winterdürre erlebt. Etwas, was wir eigentlich vorher auch nicht kannten. Das ist ein Begriff, der ist ja nie aufgetaucht, wenn man so will, in populären Sendungen. Aber plötzlich taucht er in Talkshows auf. Winterdürre, also die Po-Ebenen, Norditalien, Frankreich, die großen Flüsse, die austrocknen während des Winters, während der wasserreichen Zeit eigentlich. Das muss natürlich, das sind Alarmsignale und die müssen natürlich ernst genommen werden. Und da müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden und das wird teuer. Das wird im Moment, werden sich da viele Hydrologen natürlich den Kopf zerbrechen müssen, viele Kommunen, die eben an diesen Flüssen auch leben und ihre Industrie versorgen müssen. In Frankreich war die Hälfte der Atomkraftwerke im letzten Jahr quasi außer Betrieb, mindestens eine gewisse Zeit außer Betrieb und manchmal auch kritisch lange außer Betrieb, dass man sagen muss, ja, das Problem Wasser ist eben viel umfänglicher noch als das, was wir damit in Verbindung bringen, wenn wir Wüstengebiete in Madagaskar zeigen oder eben trinkende, hungernde und verdurstende Menschen in der Sahelzone.
Im Kommentar wurde hervorgehoben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man vor allem aufs Grundwasser schauen muss, weil das so eine Art Puffer ist, das auch in der Lage ist, extremes Wetter ein Stück weit auszugleichen. Also dass das ein Ziel sein muss und dass man dann auch gesunden Boden garantieren muss unter anderem. Das ist aber wahrscheinlich beides nicht so leicht umzusetzen, oder?
Ja, das ist. Man sieht das zum Beispiel in den im Hochland Chinas. Oberhalb von Peking, ein Grundwasserreservoir, ein riesiges Grundwasserreservoir, die chinesische Landwirtschaft gewissermaßen hat jahrzehntelang davon profitiert, dass man da Wasserreservoire hat, die hunderte von Millionen Menschen mit Wasser versorgen konnten. Aber diese ganzen Wasserspeicher sind schnell und zwar viel zu schnell einfach aufgebraucht worden, aufgesogen worden, weggesaugt worden. Das sind die Wasserstände, die Pegelstände im Grundwasser quasi innerhalb von Jahren, ein paar Jahren um mehrere Meter gesunken. Und jetzt müssen die Brunnen natürlich vertieft werden. Das ist natürlich auch ein riesiger Aufwand. Und dieser Grundwasserspeicher geht natürlich nicht unendlich nach unten. Und es kommt weniger von oben nach. Da kommt wieder das Klimaproblem. Es kommt zu wenig von oben nach. Und wie will man solche Wasserspeicher, das sind ja quasi fossile Wasserspeicher, die sind dort sehr lange schon, wie will man solche fossilen Wasserspeicher dann auch retten? Das kann man technologisch ja gar nicht lösen, so ein Problem. Das heißt, jetzt geht es darum, den hydrologischen Kreislauf stabil zu halten. Und wenn man den stabil halten will, dann muss man das Klima einigermaßen stabil halten.
Ja, das ist mit Sicherheit ein Thema, was uns, glaube ich, auch weiter noch beschäftigen wird. Gab es noch was in der Studie, was wir jetzt nicht besprochen haben, was dir noch wichtig wäre?
Naja, ich habe es schon erwähnt, wir sollten, wenn wir so eine Studie lesen, die hier aus Nature Water, dann sollte man nicht vergessen, dass es eben wirklich uns betrifft und daraufhin sollte man diese Studie unbedingt lesen. Es ist lesenswert, weil es im Detail gewissermaßen auch nachverfolgt, wie das über die Jahre sich entwickelt hat. Und wer nicht dran glaubt, dass das Wasser für uns ein Problem wird oder wer nicht dran glaubt, dass das Klima für uns ein Problem wird, weil das alles möglicherweise nur Prognosen seien, die der Weltklimarat zum Beispiel abgibt, der wird halt durch Lektüre von solchen Papern, von solchen Kommentaren auch zu den Papern auch eines Besseren belehrt.
Wir werden beide Studien bzw. beide Artikel wie immer in den Shownotes verlinken, zusammen auch mit dem Storytelling, das wir vergangene Woche veröffentlicht haben und das Joachim erwähnt hat. Und ja, ein wichtiges Thema und können wir nur hoffen, dass wir in diesem Jahr vielleicht vor dem Schlimmsten ausnahmsweise mal verschont bleiben. Denn in der Tat, die Trockenheit in Deutschland, also mir hat das in den vergangenen Jahren schon auch große Sorgen bereitet. Und Kann man nur hoffen, dass das nicht der neue Normalzustand wird.
Wir haben ein El Niño. Ich habe schon mal erwähnt in einem oder anderen Artikel, dass wir ein El Niño bekommen. Und El Niño ist auch nie ein gutes Zeichen, weil es einfach für eine Verstärkung nochmal des hydrologischen Kreislaufes führt. Die Erwärmung des tropischen zentralen Pazifik bringt Unmengen an Wasser in die Atmosphäre, verändert die Luftzirkulation weltweit, etwas, das in Australien genauso wirkt wie bei uns in Europa. Und die letzten El Niño-Jahre, die starken El Niño-Jahre, wie zum Beispiel 2016, da war eben auch ein Wasserproblem bei uns zu spüren, zu merken. Und wenn du überlegst, 2016, dann kam 2018, dann kommt die Erwärmung noch dazu. Also das gab so einen Übergang von diesem El Niño-Ereignis damals zu den trockenen Jahren, die danach folgten. Also ich will dir jetzt nicht zu viel Hoffnung nehmen. Du weißt, ich erkenne das an, dass du gerne positiv endest. Aber wir müssen diesen El Niño, der uns da im Herbst bevorsteht, spätestens nach Lage der Dinge mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, sagen das die Wissenschaftler, den müssen wir im Auge behalten.
Dann ende ich halt mit einer anderen positiven Pointe am Ende. Und zwar werden wir in der kommenden Woche unseren FAZ-Kongress am Freitag begehen. Und dort wird auch der Podcast Wissen vertreten sein. Wir werden den Anlass nutzen, um die Folge in der kommenden Woche direkt von dort aufzunehmen. Und wenn Sie noch Fragen oder Wünsche für uns haben, was Sie gerne von uns besprochen hören möchten, dann schicken Sie uns das doch gerne. Am besten per E-Mail, betreff Podcast Wissen an wissenschaft@faz.de. Auch ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Feedback, genau wie wir uns immer wieder darüber freuen, wenn Sie uns hören. Wie gesagt, nächste Woche dann vom FAZ-Kongress. Auch da freuen wir uns, wenn Sie mit dabei sind. Und wir verabschieden uns. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Und tschüss, bleiben Sie gesund.